Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, über das aber viel zu selten offen geredet wird. Was passiert eigentlich, wenn es im Studium oder schon im Abi nicht rund läuft? Wenn die Motivation plötzlich weg ist, wenn man das Lernen immer wieder aufschiebt oder wenn man sich einsam fühlt in einer neuen Stadt, wenn man mit Ängsten zu kämpfen hat. Also wenn man merkt, mir geht es schon länger nicht wirklich gut. Ist man mit solchen Problemen an der Uni dann eigentlich auf sich allein gestellt oder gibt es da Unterstützung? Und wenn ja, wo findet man sie eigentlich? Ich bin Annabelle und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Franziska und ich sind Studienberaterin an der Uni Mainz und mit diesem Podcast möchten wir euch bei eurer Studienwahl unterstützen.
Wir haben heute was ganz Besonderes geplant. Annabelle, was machen wir heute?
Wir haben eine besondere Gästin heute eingeladen, nämlich Maria. Und Maria ist die Chefin der psychotherapeutischen Beratungsstelle der Uni Mainz. Und genau darüber sprechen wir heute, was man eigentlich so macht, wann man da hingehen kann etc. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
Wir wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Das ist, was wir eigentlich machen. Aber wir sprechen auch über so studiumsrelevante Themen, die für euch einfach wichtig sein könnten, wenn ihr irgendwann mal ein Studium wählt. Und ein ganz wichtiges Thema ist das Thema psychische Gesundheit während des Studiums. Und da haben wir uns heute sozusagen die absolute Expertin eingeladen. Wir fangen eigentlich, liebe Maria, immer bei allen mit derselben Frage an, nämlich mit der Frage, was du eigentlich studiert hast und wie du bei deiner Studienwahl vorgegangen bist. Wie bist du denn auf das, was du studiert hast, gekommen?
Ich habe Psychologie studiert, habe dann im Anschluss eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Das ist auch eine postgraduale Ausbildung an der Universität gewesen und arbeite seitdem psychotherapeutisch. Wie ich überhaupt auf Psychologie kam, kann ich so rückblickend gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass ich tatsächlich Menschen helfen wollte. Davor wollte ich tatsächlich erst Medizin studieren und habe dann im Rahmen eines Praktikums in der Schule gemerkt, das ist mir irgendwie zu kurz gegriffen, wenn ich nur mit der Reparatur quasi von kaputten Körperteilen zu tun habe und habe dann entdeckt, dass es mir doch darum geht, die Menschen besser kennenzulernen und intensiver im Kontakt mit denen zu sein. Und dann ging es zur Psychologie.
Da merkt man, wie hilfreich Praktika sind. Dadurch konntest du das ja aussortieren. Und ich erkenne mich da so drin wieder, Menschen helfen. Also ich meine, deswegen sind Franzi und ich in dem Job, den wir machen. Und ich hätte super gerne Psychologie studiert, aber mein Abi hat dafür leider nicht gereicht.
Zeigt aber auch, dass es noch andere Wege gibt, zumindest in Beratungsberufe zu kommen.
Ja.
Also da haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen. Könnt ihr ja auch gerne mal in ein paar andere Folgen reinhören. Aber heute geht es ja auf jeden Fall um die psychotherapeutische Beratungsstelle. Annabelle, das hast du ja schon gesagt.
Wie bist du denn in deinen Job eigentlich gekommen? Das würde mich interessieren. Also wie bist du in dem Job gelandet, in dem du jetzt bist?
Den Job, den ich jetzt mache, mache ich seit 2018. Und davor war ich in verschiedenen Positionen am Psychologischen Institut hier an der Uni Mainz tätig. Ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin, war da in der Lehre aktiv, habe auch promoviert im Bereich Psychologie und habe dann im Rahmen der Ausbildung auch eine Stelle bekommen, beziehungsweise eigentlich direkt nach meiner Ausbildung habe ich eine Stelle in der Weiterbildung selbst bekommen. Das heißt, sobald ich meine Approbation hatte, bin ich gleich fließend übergegangen darin, andere Leute, die in der Ausbildung sind, zu begleiten. Und das hat mir einfach schon immer großen Spaß gemacht, mit Studierenden zu tun zu haben, in jeder Form, die zu begleiten auf ihrem Weg. Und das habe ich, wie gesagt, 10 Jahre auch am Psychologischen Institut gemacht. Dort war ich auch psychotherapeutisch tätig. Also am Psychologischen Institut gibt es eine große Ausbildungsambulanz für die Psychotherapeutinnen, die sich noch im alten Ausbildungssystem befinden. Und da war ich eben auch tätig. Und irgendwann war aber der Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt nochmal eine neue Herausforderung. Ich hätte gerne nochmal was anderes. Mhm. Und es ist ziemlich in zeitlichen Zusammenhang aufgetreten mit der Berentung meiner Vorgängerin an der Beratungsstelle. Die war, glaube ich, auch 20 Jahre an der Beratungsstelle, hat eben alles aufgebaut, was ich dann vorgefunden habe 2018. Und als die in Rente gegangen ist, habe ich mich auf ihre Nachfolge beworben und hatte das große Glück, dass ich die Stelle auch bekommen habe.
Sehr schön. Wer gehört denn zur Zielgruppe der psychotherapeutischen Beratungsstelle? Also für wen ist die da und mit welchen Anliegen kann man sich an die wenden?
Die PBS ist für alle Studierenden der JGU offen. Das heißt, alle können sich an uns wenden mit kleinen Problemen, mit größeren Problemen. Wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot und wir selektieren da nicht vor. Also wir suchen da jetzt nicht irgendwie bestimmte Probleme raus und sagen, das ist jetzt nicht was, um das wir uns kümmern können, sondern wir sind, unser Anliegen ist es, sehr niedrigschwellig zu sein und eine erste Anlaufstelle bei psychischen Problemen zu sein. Das kann das Studium selbst betreffen, also sowas wie Aufschieben oder Prüfungsängste. Man kann aber auch zu uns kommen, wenn man den Eindruck hat, dass es tiefergehende Probleme sind, also depressive Verstimmungen, Ängste, Leistungsprobleme, alles, was einen beschäftigt.
Und was habt ihr dann, du hast ja gerade schon so ein paar Themen genannt, wann man zu euch kommen kann, mit welcher Form von Problemen. Wie sieht denn dann so euer Angebot aus? Also was bietet ihr alles an, von Workshop über persönliche Gespräche?
Wir haben Einzelberatung, das heißt, da können sich Studierende bei uns melden und in der Einzelberatung mit uns Themen besprechen. Mhm. Wir haben aber auch ein sehr großes Kursangebot, was wir jedes Semester immer wieder anbieten. Das sind ungefähr 25 Kurse im Jahr. Und das sind so die klassischen Themen, die Studierende beschäftigen. Wie organisiere ich meinen Studienalltag? Wie meistere ich meine Prüfungen? Was mache ich, wenn ich merke, dass ich irgendwie in Verzug mit Themen komme? Mhm. Aber auch übergreifende Themen, also sowas wie depressive Verstimmungen vorbeugen oder auch Selbstwert stärken. Also das sind Themen, die eigentlich viele Studierende beschäftigen. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist, sich da auch mit den Themen zu beschäftigen, auch wenn es einem jetzt nicht total schlecht damit geht. Mhm. Wir haben außerdem noch Online-Beratung, die ist sowohl selbsthilfeorientiert verfügbar als auch begleitet. Mhm. Und da decken wir auch wichtige Themen ab, also ähnlich wie in den Kursen, nur eben in einem anderen Format. Da kann man auch so ein bisschen gucken, was einem lieber ist, ob man lieber im Kurs geht und auf andere Leute trifft und sich da austauschen kann, ob man lieber in die Einzelberatung möchte oder eben auch das Online-Angebot nutzen kann. Spannend ist bei unserem Online-Angebot, dass vieles auch für Nicht-Studierende frei zugänglich ist. Das heißt, auch Studieninteressierte können sich gerne mal umschauen. Mhm. Und die Themen sind auch fürs Abi total relevant und können dafür auch genutzt werden.
Ja, so Themen Prüfungsangst oder Schreibblockade. Also genau. Ich glaube, wenn ich an mein Abi zurückdenke, für mich wäre es wahrscheinlich gut gewesen, das zu machen. Ich hatte nämlich zum Beispiel in einer LK-Klausur ein Blackout und stand wirklich heulend auf dem Flur, weil ich einfach dann wusste, ne, es zählt und es war natürlich Katastrophe. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das total geholfen hätte, wenn ich irgendwie sowas vorher gemacht hätte und so ein paar Tools an der Hand gehabt hätte, wie ich in der Situation reagiere, weil die wäre einfach dann krass überfordernd. So.
Ja, ein ganz, also guter, ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall. Also das hilft, glaube ich, allen sehr weiter. Es ist witzig, ich habe gerade gestern auf dem Heimweg einen Podcast gehört, wo es darum ging, wie die Wirksamkeit von Online-Angeboten bei Psychotherapie erforscht sind und dass die wohl ganz gut erforscht sind und dass die wohl auch sehr ganz gut wirksam sind. Also das heißt, dieses Angebot ist wirklich offen und man kann da, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wenn ich jetzt aber eine Einzelberatung haben wollen würde, weil ich Probleme habe, vielleicht magst du mal so ganz komplett frei erfunden mal einen Fall schildern, den du dir jetzt ausdenkst, so vielleicht irgendwie so ein Klassiker von einer Person, die sich an euch wendet. Warum wendet die sich an euch und wie geht die vor?
Also ich kann über Lisa berichten, die merkt, dass sie schon seit einigen Monaten eher eine schlechte Stimmung hat, dass sie irgendwie nicht mehr richtig ihren Antrieb hat, dass sie sich nicht mehr richtig motivieren kann. Und Lisa merkt auch, das ist nicht so, wie es früher mal war. Also sie kennt Phasen, wo sie mal nicht so motiviert war. Ich glaube, die kennt jeder, aber irgendwie ist es gerade anders. Es ist irgendwie intensiver, es ist länger anhaltend. Sie merkt, das, was ihr früher geholfen hat, mit FreundInnen sprechen oder einfach mal irgendwie rausgehen in die Natur oder mit FreundInnen shoppen gehen, dass das einfach Sachen sind, die jetzt nicht mehr richtig helfen. Und dann kommen weitere Symptome hinzu, wie beispielsweise, dass sie Schlafstörungen hat oder merkt, dass sie nur am Grübeln ist und irgendwie auch das Selbstbewusstsein nachlässt. Das sind so Symptome, die typischerweise Studierende betreffen, wenn die sich an uns wenden. Und dann kann sich Lisa tatsächlich bei uns melden. Typischerweise kann sie uns eine E-Mail schreiben mit ihrer Telefonnummer. Sie musste auch gar nicht viel reinschreiben, was eigentlich ihr Problem ist. Ich glaube, das ist auch manchmal irgendwie so eine Hürde zu sagen, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt schreiben, was eigentlich los ist? Ich weiß es ja gar nicht so genau. Das ist uns total egal. Es reicht einfach nur, wenn ihr uns schreibt, wie eure Telefonnummer ist und dass ihr gerne eine Beratung hättet, und dann werdet ihr zeitnah zurückgerufen. Am Telefon wird Lisa natürlich ein bisschen was an Fragen beantworten müssen, aber das ist natürlich alles vertraulich, und wir wissen auch, wie aufregend so ein Anruf ist. Das heißt, da könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass da jemand Verständnisvolles ans Telefon geht beziehungsweise euch anruft. Und je nach Problembereich kann es sein, dass wir am Telefon schon den einen oder anderen Tipp geben. Klar ist, dass es eine gewisse Wartezeit gibt, aber wenn es dann soweit ist, wird Lisa von uns angerufen und es wird ein Erstgesprächstermin mit ihr vereinbart. Der findet in Präsenz statt. Das heißt, Lisa kommt dann zu uns in die Beratungsstelle und trifft da auf eine Beraterin. Wir haben insgesamt 12 Beraterinnen in der PBS. Die sind von Beruf alle entweder Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeutinnen, die noch in der Ausbildung sind. Und im Erstgespräch geht es erstmal nur darum zu erzählen, was ist eigentlich der Anlass. Da muss man nicht irgendwie toll strukturiert irgendwas darstellen. Mhm. Und wenn man auch nicht weiß, wo man anfangen soll, dann ist das auch gar kein Problem. Das kennen wir. Es geht einfach nur darum, grob zu erfahren, was ist eigentlich los. Und natürlich auch die Beraterin, den Berater kennenzulernen und zu gucken, wie tickt die Person. Das ist ja auch ein bisschen aufregend. Genau, das ist das Erstgespräch. Und dann folgt eine Phase der Diagnostik. Wir machen das bei uns in der Einzelberatung nämlich tatsächlich so, dass alle Studierenden eine Diagnostikphase durchlaufen, wo wir anhand von verschiedenen Fragen uns einen Eindruck machen, ob eine psychische Störung von Krankheitswert vorliegt. Weil falls das der Fall ist, sind wir tatsächlich nicht die Richtigen, weil wir nicht genug Unterstützung anbieten können. Das heißt, wenn eine Störung von Krankheitswert vorliegt, dann bemühen wir uns, die Studierenden in eine richtige Psychotherapie zu vermitteln. Das kann entweder in einer ambulanten Psychotherapie sein oder, wenn es ganz dramatisch sein sollte, das sind zum Glück eher die Ausnahmen, dann kann es auch mal um einen stationären Aufenthalt gehen. Das ist bei ungefähr, also diese Weitervermittlung und das Vorliegen der psychischen Störung ist ungefähr bei der Hälfte unserer Ratsuchenden. Mhm. Und die andere Hälfte der Ratsuchenden, die haben nicht andere Probleme, sondern nur weniger stark ausgeprägte Probleme. Und die können dann bei uns in der Beratung bleiben und können dann bis zu 10 Stunden Beratung erhalten.
Mhm. Also häufig ist es ja so, ich spreche jetzt als Laien, dass sich Probleme, wenn man sie direkt angeht, vielleicht gar nicht zu einer Störung auswachsen. Das ist sicher nicht immer bei allen Sachen der Fall. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man diese 10 Einheiten mal bei euch gemacht hat, dann kann man vielleicht schon Tools lernen oder Möglichkeiten erfahren, wie man mit diesen Problemlagen so umgeht, dass sich eben nicht eine Erkrankung draus entwickelt. Kann man das so sagen oder ist das zu kurz gegriffen?
Das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Also je früher man sich mit psychischen Problemen beschäftigt, desto eher geht es einfach auch schnell wieder besser. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eigentlich wäre es gut, sich mit der psychischen Gesundheit zu beschäftigen, auch wenn gar keine Probleme da sind. Aber es ist halt so, also das kennt jeder von uns, wir sind ja jetzt noch im Januar, jeder hat gute Vorsätze, ja, ne? Und da muss man immer gucken, wie weit die dann reichen. Hat man die im Februar noch oder sterben die schon im Januar? Und es ist ja auch irgendwie menschlich, wenn ich kein Problem habe, warum soll ich dann Energie verwenden da drauf? Ne? Und unsere Studierenden, das wissen wir auch, die sind gut beschäftigt, sowohl mit dem Studium, aber auch viele mit einfach Nebenjobs und teilweise auch vielen Stunden Nebenjob. Und da ist es natürlich schon eine Überlegung, okay, mache ich jetzt noch irgendwie einen Kurs, obwohl es mir eigentlich gut geht, oder nutze ich die Zeit, um mich irgendwie mit Freunden zu treffen? Aber von unserer Seite aus ist es tatsächlich gut, je früher, desto besser. Mhm. Und dazu gibt's auch die Möglichkeit jetzt hier an der JGU beispielsweise, dass man auch ein Seminar zu mentaler Gesundheitskompetenz besuchen kann, wo man tatsächlich auch Leistungspunkte bekommt, was aber nicht für alle Fächer möglich ist. Mhm. Also es gibt bestimmte Fächer an der JGU, die haben so einen Wahlpflichtbereich, wo man eben solche Themen auch mit reinpacken kann. Und das gibt's seit letztem Jahr hier an der JGU.
Das ist ja super cool. Schade, dass es das nicht gab, als ich noch studiert habe. Da hätte ich das bestimmt gerne überlegt. Ich habe 100 Fragen gleichzeitig im Kopf. Okay, ich muss mich aber für eine entscheiden. Was würdest du sagen, woran erkenne ich als studierende Person, dass meine mentalen Probleme, die ich habe, groß genug sind, um bei euch einen Termin auszumachen? Also wann ist es quasi schlimm genug? Wann sollte ich mir Gedanken darüber machen, einfach diese Möglichkeit bei euch wahrzunehmen?
Also ich würde jetzt erstmal gern sagen, nichts ist zu wenig, weil wir haben das tatsächlich häufiger, dass Studierende zu uns ins Erstgespräch kommen und ein schlechtes Gewissen haben, dass sie überhaupt einen Platz einnehmen. Anderen geht's doch viel schlechter. Ja, das kann sein, aber anderen geht's auch besser. Trotzdem ist es eine wichtige Frage, die du gerade stellst. Woran erkenne ich eigentlich, dass irgendwas gerade aus dem Gleichgewicht gerät? Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, oder generell kennen wir das ja, dass jeder mal eine schlechte Phase hat. Jeder kennt irgendwie Krisen, ob es ist, dass man sich vom Partner getrennt hat oder die Oma ist gestorben oder die Eltern trennen sich oder man hat irgendwie Stress mit der besten Freundin. Also Krisen kennen wir, oder die Schule läuft nicht gut, die Noten sind nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Also Krisen kennen wir. Der Punkt ist, hilft das, was normalerweise mir hilft, immer noch? Oder merke ich, mir entgleitet da irgendetwas? Also typischerweise, ich habe meine FreundInnen, mit denen ich sprechen kann, oder andere Bezugspersonen, die für mich da sind, wenn ich Krisen habe. Und wenn das funktioniert, ist alles prima. Und dann kann es aber Situationen im Leben geben, wo das, was normalerweise geholfen hat, nicht mehr hilft. Mhm. Und das ist so ein Zeichen, wo ich sagen würde, guck mal hin, vielleicht braucht es eine professionelle Unterstützung. Also jemand, der nicht in deinem Umfeld ist und dich schon 100 Jahre kennt, sondern einfach mit einer professionellen Distanz mit dir gemeinsam hinschaut, was ist eigentlich das Problem. Ich glaube, was auch noch eine gute Orientierung ist, zu gucken, wie lang habe ich denn die Probleme schon? Also wenn es jetzt wenige Wochen sind, weil gerade eine echt schwierige Klausur ansteht oder weil ich gerade meine beste Freundin vermisse, die irgendwie im Auslandssemester ist oder Auslandsjahr ist, dann ist es eher was, was wahrscheinlich dann auch wieder besser wird, wenn die Situation sich gebessert hat. Wenn ich aber merke, das sind mehrere Monate und es wird eher schlechter als besser oder es ändert sich einfach nichts, das ist dann auch wiederum so ein Zeichen, dass vielleicht eine professionelle Unterstützung hilfreich sein könnte. Und dann kann man natürlich auch nochmal so auf einer Symptomebene schauen. Also es sind so die Klassiker, die natürlich unter Stressbedingungen Alarmzeichen sein können. Also sowas wie, habe ich über längere Zeit Schlafprobleme? Oder ändert sich was an meinem Appetit, dass ich keinen Appetit habe, dass ich nur noch am Süßigkeiten essen bin? Oder dass ich so typische Sachen, die normalerweise mir Freude machen würden, einfach nicht mehr mache, die mir so normalerweise auch Ausgleich bieten würden? Also sowas wie die morgendliche Joggingrunde, die ich dann einfach wegfallen lasse, weil mir die Energie fehlt.
Was ich sehr cool fand von dem, was du vorhin erzählt hast, ist, dass ihr ja immer eine Diagnostik macht. Das heißt, dass zu uns auch in die Beratung kommen häufig Leute, die sich fragen, ob sie eine psychische Störung haben. Also es ist ja sehr, sehr überpräsent, teilweise auch sowohl in den sozialen Medien, aber auch in Podcasts und so weiter, dieses Thema mentale Gesundheit. Und wir erleben auch oft, dass Leute sich einfach fragen, keine Ahnung, ich bin so oft unkonzentriert, habe ich jetzt ein ADHS? Oder ich habe Probleme im Antrieb, habe ich eine Depression oder so? Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance, dass, wenn man sich an euch wendet, man diese Diagnostik machen kann, wenn man dann einfach schon mal abchecken kann, okay, sind die Sachen, die ich erlebe, wirklich auf dem Level einer psychischen Erkrankung, oder bin ich sozusagen noch rechtzeitig da, um das irgendwie anders anzugehen? Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Chance. Also das wusste ich auch so nicht, dass ihr die immer macht. Das finde ich sehr, sehr cool, wirklich.
Und das geht dann einfach über Fragen, richtig?
Genau. Also psychotherapeutische Diagnostik ist tatsächlich eine Selbstauskunft. Mhm. Das heißt, wir haben im Hinterkopf bestimmte Kriterien, die wir erfragen. Wir haben ein breit angelegtes Screening, wo wir die am weitesten verbreiteten und wichtigsten Störungen systematisch mit euch durchsprechen und dann eine Einschätzung vornehmen. Also das ist die sogenannte Indikationsphase, wo dann am Ende entschieden wird, okay, was braucht es eigentlich? Braucht es eine Psychotherapie? Das wäre dann nicht bei uns. Mhm. Aber wir unterstützen bei der Weitervermittlung. Oder braucht es eine Einzelberatung? Braucht es vielleicht eine Kombination aus Einzelberatung und Kursangebot? Da haben wir ja vieles. Oder vielleicht kann ja auch eine Online-Beratung dann begleitet werden durch unsere BeraterInnen. Mhm. Also da gucken wir gemeinsam drauf, was das Beste ist.
Also das ist echt cool. Da kriegt man wirklich ein ganz individuelles Paket. Und ja auch Hilfe, selbst wenn man ja weitervermittelt wird. Finde ich auch echt gut zu wissen, dass ihr dann helft, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden.
Genau. Was ich auch total wichtig finde, weil das unsere Studierenden auch sehr interessiert. Alles, was besprochen wird, unterliegt der Schweigepflicht. Also das ist von uns in der Berufsordnung so festgelegt. Wir erzählen niemandem an der Uni, dass ihr bei uns seid. Das erfährt niemand innerhalb der Uni, aber auch niemand außerhalb der Uni. Also Thema Krankenkasse ist auch immer wieder Thema. Mhm. Unser Angebot wird nicht von den Krankenkassen finanziert, sondern das ist ein Angebot der JGU. Das heißt, es werden auch keine Informationen an die Krankenkassen weitergegeben.
Ja, und dadurch taucht es einfach auch nirgends auf, in keiner Akte, auch nicht in irgendwelchen Studierendenakten oder so, sondern das ist wirklich wichtig, glaube ich auch. Das mit der Schweigepflicht, was ja viele interessiert, liegt vielleicht auch daran oder könnte daran liegen, dass für viele, die eure Beratungsstelle aufsuchen oder darüber nachdenken, das ist zumindest was, was wir erleben, manchmal doch noch so eine Hemmschwelle existiert. Die Hemmschwelle, so, ja, irgendwie, wenn ich mich da melde, dann bin ich ja quasi schon so ein Psycho oder so. Oder zum Beispiel auch das, was du sagtest, mein Problem ist nicht groß genug, als dass ich mich an eine psychotherapeutische Beratungsstelle wende. Wie erlebst du das? Also gibt es diese Hemmschwellen und diese Stigmata? Und hast du das Gefühl, dass das behindert auch noch so ein bisschen Studierende, sich an euch zu wenden? Oder wie erlebst du das?
Ich denke, wir haben in den letzten 20 Jahren ganz große Fortschritte gemacht bezüglich der Entstigmatisierung von psychischen Störungen, das auf jeden Fall. Und ich erlebe die jungen Leute von heute viel offener, was das Thema betrifft. Und das finde ich richtig, richtig toll.
Ich auch, ja.
Und was ich auch an der JGU erlebe, was ich auch richtig toll finde, ist, dass Lehrende auch viel, viel offener dem Thema gegenüber sind. Und sich auch Studierende offen mit Lehrenden über psychische Probleme austauschen. Das finde ich richtig klasse. Wir dürfen aber trotzdem nicht unterschätzen, was das für eine Überwindung kostet, trotzdem sich einzugestehen, dass psychische Probleme da sind und sich dann Hilfe zu holen. Also ich glaube, dass immer noch Hürden da sind. Und wir erleben das auch in der Beratung, dass Studierende dann entweder sagen, ist mein Problem überhaupt groß genug, aber auch große Angst haben, dass wenn irgendwie aktenkundig wird, dass eine psychische Störung vorliegt beispielsweise, dass sie sich dann Chancen verbauen, was dann den späteren Berufsweg betrifft.
Mhm. Und dabei ist es ja eben gar nicht der Fall, wie du ja eben erklärt hast. Mhm. Was würdest du denn den Menschen gerne sagen, die also sich aufgrund irgendwelcher Hürden, gedanklichen Hürden, sich nicht bei euch melden und eigentlich gerne die Hilfe in Anspruch nehmen würden? Hast du irgendwie einen Tipp oder irgendeinen guten Satz dazu, warum man es doch tun sollte?
Also manchmal hilft es ja, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich an die Beratungsstelle wende. Und da fällt mir nicht viel Schlimmes ein.
Ja, das stimmt.
Außer, dass es vielleicht ein bisschen peinlich ist im Erstkontakt. Aber da kann ich euch beruhigen, wir machen das schon seit vielen Jahren. Und wir wissen, wie schwierig es ist, so einen Anruf zu machen. Und wir geben uns da ganz doll Mühe, dass das gar nicht unangenehm wird. Und vielleicht auch wirklich dieser Punkt, du musst im Erstkontakt gar nicht viel sagen. Also am Telefon geht's nur darum, einen Termin zu vereinbaren und der Rest passiert dann in der Einzelberatung. Und auch in der Einzelberatung im Erstgespräch, du sagst halt so viel, wie du sagen willst. Ne? Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, weiß ich gar nicht. Dass vielleicht dann doch am Ende rauskommt, du brauchst keine Unterstützung, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ich weiß nicht, was das Schlimmste sein kann, keine Ahnung.
Ja, mir fällt auch nichts ein.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Beste, nämlich, dass man vielleicht gar nicht eure Unterstützung braucht.
Man hat absolut nichts zu verlieren, das glaube ich auch. Ja. Und es ist ja auch, also genau, man kann im besten Fall merken, ach, entweder ich brauche die Unterstützung nicht oder es gibt irgendwas, was mir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal weiterhilft, weil ihr ja, wir haben ja schon über die Workshops gesprochen, viele eurer Workshops sind einfach Sachen, ganz ehrlich, also die hätte, glaube ich, jeder von uns im Studium gerne gehabt. Also sei es Angebote zu Schreibblockaden oder eben Umgang mit Prüfungsangst oder andere Themen oder wie gehe ich mit Aufschieberitis um sozusagen. Das sind ja auch Sachen, ich glaube, da findet jeder wirklich auch was, was oder jede was passen könnte, auch gar nicht, wenn so krass große Probleme vorliegen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Es muss gar nicht so das große, große Problem da sein, auf jeden Fall.
Und idealerweise lernt man, also nicht idealerweise, das wird passieren, man lernt ja Dinge, die man dann sein ganzes Leben lang als Tools gebrauchen kann. Also das ist ja dann auch in anderen Situationen nach dem Studium, habe ich dann ja gelernt, wie kann ich mit bestimmten Dingen besser umgehen, dass es gar nicht so wird, ne?
Ja, vielleicht noch so ein anderer Punkt, der Studierenden die Angst nehmen kann, sich bei uns zu melden. Wir wissen aus deutschlandweiten Studierendenbefragungen, 16% leiden unter einer studienbeeinträchtigenden gesundheitlichen Einschränkung und davon wiederum 65% an einer psychischen Problematik. Das heißt, das Thema ist weit verbreitet. Also ihr seid dann nicht die komischen Einzelgänger, die irgendwas nicht auf die Reihe kriegen, sondern das ist was, was viele Studierende kennen. Und deswegen gibt's uns ja auch. Mhm.
Zu dem Thema auch habe ich auch eine Frage. Und zwar, gibt es denn Faktoren aus deiner Sicht, die das Studium möglicherweise auch besonders herausfordernd machen für die mentale Gesundheit? Gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, ja, das ist möglicherweise auch besonders im Studium ein Thema? Oder glaubst du, dass es einfach, wenn du jetzt eine Beratungsstelle leiten würdest bei einer Ausbildungsstelle oder in der Schule oder keine Ahnung, wäre das genau gleich? So vom Gefühl her.
Ja, also wir wissen tatsächlich, dass in den letzten 20 Jahren die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sich weltweit verschlechtert hat. Was zu den Bedingungen, also was wir zu den Bedingungen wissen, ist noch nicht sehr ausgewogen. Von daher würde ich glauben, dass junge Menschen in einer anderen Lebenssituation mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein werden. Es wird sich halt anders zeigen. Ne? Also wir sehen das bei unseren Studierenden oder bei unseren Ratsuchenden, dass viele sich einen großen Druck machen, möglichst gut durchs Studium zu kommen. Also die möchten gute Leistungen bringen, die möchten gute Noten haben und, glaube ich, sind dann auch nicht sehr fürsorglich mit sich teilweise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in der Ausbildung anders sein würde, sondern das ist, glaube ich, ein Thema, was viele junge Menschen haben. Und da geht es halt darum zu gucken, okay, muss es diesen Druck geben, den ich mir selbst mache? Ich muss natürlich auch dazu sagen, also wir machen uns nichts vor, es gibt auch äußere Bedingungen, die nicht veränderbar sind, die einfach massiven Druck machen. Also jetzt Stichwort finanzielle Situation vom Studium. Wir wissen, dass Mainz eine sehr teure Stadt ist, also was Wohnen beispielsweise betrifft. Und klar ist, dass viele Studierende auch einen Nebenjob haben neben dem Studium, was auch einfach Energie und Zeit kostet. Und das kann man, da kann man nicht einfach sagen, mach dich mal locker. Ne?
Hast du vielleicht irgendwie ein oder zwei Tipps parat bei dem Thema, ich mache mir zu viel Druck, weil das könnte ja auch für unsere Hörer, HörerInnen interessant sein, die kurz vorm Abitur sind. Gibt es da irgendwie was, was du mal raushauen kannst, was man so machen kann, wenn man sich ja einfach selber zu viel unter Druck setzt und deswegen nicht weiterkommt?
Das Wichtigste ist, realistisch zu sein. Also ich kenne das von unseren Studierenden und ich glaube, dass es bei AbiturientInnen nicht anders sein wird, dass die teilweise 10 Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen. Und das ist jetzt vielleicht was, was nicht jeder hören möchte, aber wir wissen einfach aus der Psychologie, niemand kann sich 10 Stunden am Tag konzentrieren. Was dann zur Folge hat, dass ich 10 Stunden am Schreibtisch sitze, mich realistischerweise 5 Stunden am Tag konzentrieren kann und die restlichen 5 Stunden stresse ich mich, warum ich mich nicht weiter konzentrieren kann oder ich lenke mich ab mit irgendwelchen Medien. Und dann ist es doch besser zu sagen, okay, ich weiß, es ist realistisch, dass ich mich 5 Stunden konzentrieren kann, mit Pausen wohlgemerkt. Mhm. Die anderen 5 Stunden, die ich noch habe, mache ich etwas zum Ausgleich, weil dieses Selbstausbeuterische, ich setze mich hin und hol alles raus aus meinem Hirn, was rauszuholen ist, das funktioniert halt nur kurzfristig. Mhm. Und manchmal ist es halt so, dann ist es halt kurzfristig, ja, okay, dann kann man das mal 2 Wochen durchziehen, aber auf Dauer macht es halt keinen Sinn. Mhm. Ne? Also erstens, weil man dann psychisch total erschöpft ist und körperlich total erschöpft ist, aber auch das, was man dann in diesen 2 Wochen sich reingezogen hat an Wissen, das bleibt auch nicht langfristig da.
Ja. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verbringe irgendwie 10 Stunden am Tag in meinem Zimmer oder in der Bib, sehe kaum Leute, gehe nicht raus, bewege mich nicht, esse nur Mensa-Essen im Zweifel, dann kann ich mir vorstellen, dass das eine Auswirkung hat, auf wie ich mich fühle, wie es mir geht.
Ja. Und das ist ja dann auch eine Abwärtsspirale, die sich dann in Gang setzt. Also ich erinnere mich auch noch in meiner Promotionsphase, irgendwann habe ich das gecheckt, so mit dem, es gehen maximal 5 Stunden. Ja. Und das war erstmal frustrierend. Ja. Aber nachdem ich mir die Erlaubnis erteilt hatte, wenn ich 4 Stunden am Tag was geschafft habe, dann mit Pausen und Häkchen setzen, dann darf ich Feierabend machen. Das hat mich dann viel mehr in Balance gebracht. So, also ja, das macht einfach einen riesen Unterschied. Wir sind halt keine Maschinen.
Richtig.
Und auch nicht jeder Tag, dann haben wir ja irgendwie gerne mal diesen Glaubenssatz, jeder Tag muss gleich produktiv sein. Das ist ja auch vollkommener Quatsch.
Richtig. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn mal ein Tag schiefgegangen ist und ihr total unproduktiv wart, dann nicht am nächsten Tag zu denken, jetzt mache ich doppelt so viel, weil auch das funktioniert nicht. Ja? Sondern ich glaube, es ist halt, naja, es ist so ein bisschen langweilig, was ich sage, aber leider ist es die Wahrheit. Es braucht Zeit zum Lernen. Das heißt, dieses kurzfristige, kurz vor einer Klausur lernen funktioniert halt genau so lange, wie man es halt macht. Und danach ist das Wissen wieder weg und sinnvoller ist es, sich wirklich dauerhaft an ein Thema dran zu setzen und dann aber auch in Maßen, nämlich diese 4-5 Stunden am Tag mit Pausen und mit Freizeitgestaltung, weil ihr müsst einfach den Kopf auch wieder freikriegen können. Wichtig ist körperliche Aktivität. Das heißt nicht, dass irgendjemand Leistungssport machen muss. Es reicht schon, dass man einfach mal in die frische Luft geht, eine halbe Stunde spazieren, weil wir auch wissen, dass Stress im Körper bestimmte Prozesse auslöst, die durch körperliche Aktivität auch wieder abgebaut werden können. Also Stress baut sich besser durch körperliche Aktivität ab, als wenn man irgendwie nur rumsitzt. Mhm. Ja. Und wir wissen alle, soziale Kontakte machen gute Laune. Das heißt, Freunde treffen ist total wichtig. Oder meinetwegen mit dem Haustier spazieren gehen. Irgendwas, was einen in Kontakt mit anderen Lebewesen bringt, ist auch wichtig. Und wenn man das halt über längere Zeit nicht macht, dann funktioniert irgendwann das Lernen gar nicht mehr.
Was bei uns in der Beratung oft auftaucht, ist ein Druck, den die Studierenden berichten, dass sie sich sehr oft mit den anderen vergleichen. Und gerade in Studienfächern, die einen hohen NC haben, wo also sehr viele Leute zusammenkommen, die alle unglaublich gute Abiturnoten gemacht haben, ja, scheint es sich irgendwie dann so gegenseitig zu verstärken, dieser Druck und dieses nach rechts und links gucken, wie sind die anderen. Gibt's da auch was, wo du sagst, bringt das was, sich immer mit den anderen zu vergleichen? Wie kann man denn da auch gut durchs Studium kommen oder auch gut durchs Abi? Im Abi ist es ja dasselbe. Man guckt immer, wie viele Punkte hat meine Nachbarin gehabt? Oh nein, ich habe ein bisschen weniger und dann macht man sich da fertig. Ja, gibt es da was, wo du sagst, das vielleicht auch nochmal zu beachten?
Also mir hilft es manchmal, so eine Zeitperspektive reinzubringen und mir zu überlegen, okay, wie relevant ist diese Frage, die ich mir gerade stelle, in 5 oder 10 Jahren noch. Wird es mich dann noch interessieren, was Tim hatte, der neben mir in der Geografieprüfung gesessen hat? Ne? Und das hilft manchmal, so ein bisschen eine Perspektive reinzubringen. Eine andere Möglichkeit ist, sich zu denken, okay, was habe ich denn davon, wenn ich besser bin als Tim? Ne? Natürlich kann man dann sagen, ja, dann habe ich später bessere Jobchancen. Aber es kommt am Ende nicht nur auf die Noten an, sondern auf euch als Gesamtperson und wie ihr euer Leben bis dahin gelebt habt, was in eurem Lebenslauf steht, was ihr auch an anderen außerschulischen Aktivitäten gemacht habt und wie ihr als Mensch auftretet.
Mhm. Absolut.
Was mich noch interessieren würde, ist, wenn ihr Personen habt, die festgefahren sind in der Situation und die eigentlich, also ja, irgendwie in der Situation sind, in der sie total unglücklich sind, aber keine Lösung, die von außen angeboten wird, irgendwie umsetzen können oder umsetzen wollen. Ja, so würde ich das irgendwie beschreiben, dieses Festgefahrene. Was macht ihr dann? Kannst du da irgendwie was zu erzählen?
Also so das Thema festgefahren sein hat häufig auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Also wir alle lernen ja in unserem Leben bestimmte Glaubenssätze, ne? Also da gibt's ja auch so tolle Sprichwörter, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Oder mir fällt jetzt kein anderes
gutes. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ja, genau. Solche Sachen. Ja. Ne? Und diese Glaubenssätze, die sind tief verankert. Ne? Das haben wir irgendwie bewusst oder unbewusst mitgenommen aus unserer Biografie, aus der Erfahrung, die wir in unserer Familie gemacht haben und mit unseren FreundInnen gemacht haben. Und dann kann es sein, dass da so Stimmen im Kopf sind, die einem irgendwie antreiben und sagen, nee, das muss jetzt genau so sein, du musst genau diesen Weg weiter so gehen, auch wenn irgendwie das Gefühl eigentlich da ist, es passt gerade nicht für mich. Und manchmal hilft es, diese Glaubenssätze total auf den Kopf zu stellen. Und wir machen das teilweise auch so, dass wir dann was total Entgegengesetztes mit den Studierenden, mit den Ratsuchenden machen. Also ein Beispiel ist, wenn jemand extrem leistungsmotiviert ist und extrem perfektionistisch ist, dass wir es dann, also eine Kollegin von mir hat letztens mit einer Klientin auf unserem Flur Frisbee gespielt. Mhm. Wir sprechen dann damit das glückliche Kind an im Inneren, was da rausgekitzelt werden muss, wenn zu viele strafende und leistungsfordernde Anteile einem den Weg versperren. Mhm. Also einfach mal alles auf den Kopf stellen. Mhm. Das machen, was man auf keinen Fall gerade machen will, weil das geht ja nicht. Mhm. Und dann geht's vielleicht doch. Mhm. Und natürlich hilft jetzt nicht, das Frisbee-Spielen alle Probleme zu lösen, aber manchmal nimmt man dann eine andere Perspektive ein.
Mhm. Und manchmal hilft es ja auch, sich einfach mal diese Glaubenssätze so ein bisschen bewusst zu machen, was man in solchen Gesprächen ja auch einfach sehr gut machen kann, dass man mal guckt, was habe ich denn da eigentlich für Glaubenssätze und will ich die auch haben für mich, ne? Weil die sind manchmal so tief verankert, man hört wirklich manchmal in sich die Stimme der Eltern gefühlt oder irgendwelche anderen Stimmen und man fragt sich, wo kommen die her und wieso sind die so laut? Aber sich die mal bewusst zu machen und zu sagen, ah krass, okay, ich habe da so eine Stimme, die sagt, ich muss immer die Beste sein, nur dann bin ich was wert oder so, dann einfach die mal anzugucken und zu schauen, ja, will ich die wirklich haben? Bringt mich die weiter? Ja, macht die mich glücklich gerade oder so? Also ich habe auch das Gefühl, das kann echt hilfreich sein, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube aber auch, wenn ich dann die Erkenntnis habe, eigentlich will ich gar nicht so sein, dann kostet es richtig Mut, sich anders zu verhalten, weil ich habe mich ja schon immer so verhalten. Ja. Ne? Und dann arbeiten wir tatsächlich mit sogenannten Verhaltensexperimenten. Also nochmal zurück zum Thema festgefahren sein. Manchmal hilft es einfach, eine Kleinigkeit zu verändern und zu gucken, tritt denn die Katastrophe ein, die ich befürchte, wenn ich mich ein bisschen anders verhalte? Mhm. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, dass ich mal Nein sage, wenn ich um etwas gebeten werde. Mhm. Ne? Und dann gerade die Menschen, die da sehr perfektionistisch unterwegs sind, die haben manchmal Sorge, dass sie dann abgelehnt werden, ne? Wenn sie nicht immer hilfreich sind. Ne? Und dann kann man ja mal ein kleines Verhaltensexperiment machen und gucken, ist es denn wirklich so, dass dann mein Gegenüber aus allen Wolken fällt und mich total blöd findet, weil ich mal auf mich selbst geachtet habe.
Mhm. Mhm. Was können denn Studierende oder auch Schülerinnen und Schüler aus deiner Sicht präventiv machen, um die mentale Gesundheit zu stärken? Gibt es da was? Also wir haben ja jetzt schon viel angesprochen, Bewegung, solche Sachen hast du gesagt, nicht so viel Druck machen. Aber fallen dir da spontan noch Sachen ein, der Prävention, dass es gar nicht zu der Situation kommt, dass ich das Gefühl habe, es entgleitet mir was?
Also ich finde es immer wichtig, sich sozial zu vernetzen. Also in der Schule ist es vielleicht sogar noch einfacher, weil man dann einfach im Klassenverbund ist. Aber ich denke, sowas wie Lerngruppen sind total hilfreich. Das finde ich auch im Studium total hilfreich für die Studierenden, dass man so eine Gruppe von Leuten hat, mit denen man sich irgendwie treffen kann, denen man auch mal Fragen stellen kann zu bestimmten Schulthemen. Aber auch natürlich darüber hinaus Freunde haben, logischerweise, das ist klar. Aber ich glaube, dass soziale Vernetzung total ein wichtiger protektiver Faktor ist, was die mentale Gesundheit betrifft. Mhm. Und natürlich sowas wie Ausgleich schaffen, Hobbys haben, die auch nicht vernachlässigen, wenn es mal eine schwierige Phase gibt, zumindest nicht auf Dauer. Wir wissen alle, es gibt so Phasen, wo man dann wirklich mal 2 Wochen sich irgendwie zu Hause einschließt und dann eine intensive Lernphase hat. Das ist auch in Ordnung. Also wir sind ja alle nicht perfekt. Aber ich glaube, auf Dauer sind soziale Kontakte und Ausgleich total wichtig.
Okay. Und wo wir jetzt gerade bei praktischen Tipps sind, fällt dir noch irgendein Tipp ein, so dieses Thema Prüfungsangst, was man da machen kann, wenn das ein Thema ist?
Ja, also du hattest ja ganz am Anfang auch das Thema Blackout erzählt und das ist auch was, was viele Ratsuchende kennen und was uns natürlich auch beschäftigt in der Beratung. Und ich glaube, was total wichtig ist, dass man sich, wenn es jetzt um Prüfungsangst geht, versucht, hilfreiche Sätze zurechtzulegen, die einem helfen in einer kritischen Prüfungssituation. Also da kommen wieder die Stimmen im Kopf, die sagen, boah, das ist die schwierigste Klausur, die werde ich auf keinen Fall schaffen. Beim letzten Mal habe ich schon nur so wenig Punkte gehabt. Was ist, wenn ich jetzt wieder so wenig Punkte haben werde? Dass man sich quasi im Vorfeld schon überlegt, okay, was sind denn hilfreiche Sätze, die ich dieser Stimme entgegensetzen kann? Ich habe nämlich auch schon gute Prüfungen geschafft, ich bin gut vorbereitet, also dass man quasi sich durch hilfreiche Gedanken weniger stresst. Mhm. Und dann kann es aber trotzdem passieren, dass man dann in der Prüfungssituation so ein Blackout hat. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, in dem Moment eine kurze Pause zu machen. Mhm. Also nicht dann weiter im Katastrophendenken zu bleiben und zu sagen, oh mein Gott, die Zeit rinnt mir davon, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause. Wenn es eine mündliche Prüfung ist, würde ich immer empfehlen, auch den Prüfer anzusprechen und zu sagen, ich habe gerade einen Blackout, ich muss kurz nochmal nachdenken. Können Sie mir die Frage nochmal stellen? Mhm. Ich finde, es ist auch total okay zu sagen, ich kann jetzt gerade auf diese Frage nicht antworten. Können Sie mir erst eine andere Frage stellen?
Mhm. Auch gute Idee. Ja.
Auch das ist möglich. Mhm. Wenn es eine schriftliche Prüfung ist, ich glaube, dann hilft es vielleicht einfach, wenn es möglich ist, einfach mal kurz auf Toilette gehen, durchatmen. Wenn man nicht rausgehen kann aus dem Raum, dann zumindest wirklich eine kurze Atemübung zu machen, tief einatmen, ausatmen, um nicht in so eine automatische Schleife der Katastrophe reinzukommen. Weil am Ende ist ein Blackout auch nur eine sehr hohe Stressreaktion des Körpers. Und das macht der Körper nicht unendlich. Irgendwann fährt er wieder runter, aber er braucht quasi so ein bisschen Unterstützung. Manchmal hilft es auch einfach, jetzt mal einen Schluck zu trinken, eine Wasserflasche aufmachen, einen Schluck trinken, kurz aus dem Fenster schauen und dann wieder fokussieren.
Ich habe mir neulich auch mal gedacht, als wir Vorstellungsgespräche hatten, was ja eine ähnliche Situation ist, also auch eine Prüfungssituation fast schon, dass ich glaube, dass sich viele nicht bewusst machen, dass die Leute, die auf der anderen Seite sitzen, auch alle mal in einer Prüfung waren und auch alle mal in einer mündlichen Prüfung und auch oder auch mal in einem Vorstellungsgespräch oder irgend sowas. Und das ist vielleicht schon ein bisschen her bei Dozierenden, aber die wissen schon, wie sich so eine Situation anfühlen kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass es da darf man auch das Vertrauen, glaube ich, haben, dass die da gut reagieren. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja eine immer größere Awareness für diese Themen und es ist nicht mehr so stigmatisiert, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen Blackout. Ich glaube auch, dass das auch an der Uni und ich hoffe auch in der Schule nicht mehr so ist, dass es dann heißt, ja, Pech gehabt. Also ja.
Also ich glaube, dass die Mehrheit der Lehrenden sowohl in den Schulen als auch an den Universitäten oder generell an den Hochschulen sehr wohl da Verständnis hat. Also ich kann für die JGU das auf jeden Fall sagen. Der Kontakt, den ich zu Lehrenden und zu Studienfachberatenden habe, ist ein sehr, sehr positiver. Das Problem ist, es gibt immer Ausnahmen. Also es gibt immer den Schulschreck und es gibt auch den Hochschulschreck oder den Fachschreck. Und da möchte ich wirklich alle ermutigen, sich darüber auch nochmal klar zu werden, dass in der Situation der Prüfende das Problem ist. Also wenn ein Prüfer irgendwie mich total fertig macht, weil ich eine Frage nicht beantworten kann, dann ist es nicht ein Problem, was ich habe, sondern was dieser Prüfer hat. Ne? Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Und trotzdem glaube ich, dass das wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein.
Doch, das glaube ich auch. Das ist sehr wichtig. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall.
Jetzt sind wir ja gerade bei Tipps. Und wahrscheinlich sind viele Leute, die uns hören, kurz vorm Abi. Und vorhin hatten wir auch schon das Thema Online-Angebote. Und du hast da von me@jgu gesprochen, glaube ich mich zumindest zu erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das gibt. Kannst du da mal erklären, was ist das denn? Was kann ich da nutzen? Was gibt es da für Programme? Um welche Themen geht es da?
Also me@jgu ist ein Online-Portal, was freigeschaltet ist. Das heißt, jeder kann darauf zugreifen. Es ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar. Und wir haben da 8 Kapitel zu typischen Themen, die Studierende, aber ich glaube Abiturientinnen genauso betreffen. Das ist sowas wie gut organisiert, Prüfungsstress meistern, Gedanken und Gefühle im Griff, Selbstwert stärken, Aufschieben besiegen, ist der Klassiker. Also alles rund um das Thema Lernen und darüber hinaus. Und da könnt ihr euch Tipps und Tricks holen. Also wir haben da Arbeitsblätter zum Bearbeiten. Es gibt kleine Erklärvideos zu wichtigen Themen und auch zu Lernstrategien. Da kann man sich schön durchklicken und gucken, was einen gerade beschäftigt und sich Ideen holen, auch für die Prüfungsvorbereitung.
Cool, das heißt also, ich als Schülerin kann jetzt sagen, okay, ich will mir irgendwie dieses Thema mal angehen, ich gucke mir das an und mache dann da einfach die Inhalte.
Richtig, genau.
Sehr cool.
Wirklich cool. Also wir verlinken euch das in den Shownotes. Was auch häufig ein Thema von vielen ist, ist dieses Thema Aufschieben oder Prokrastinieren, heißt es in der Fachsprache. Aber so Aufschieberitis haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ist, glaube ich, was wir alle ein bisschen kennen, haben wir, glaube ich, alle auch schon mal gemacht. Ich mache das immer, wenn es um Finanzthemen geht. Also, keine Ahnung, ich soll mir jetzt seit 3 Wochen ein neues Konto eröffnen, sagt mein Mann. Und ich schieb das vor mir her, obwohl es was sehr Simples ist. Und es braucht auch nicht viel Zeit. Und es gibt eigentlich kein, ich habe auch keine Angst davor. Also es gibt eigentlich keinen Grund, aber ich schiebe das vor mir her. Das ist bei Finanzthemen bei mir so. Aber das kennen wir, glaube ich, auch alle aus der Abi-Zeit oder auch aus überhaupt Prüfungsphasen, dass wir Sachen immer bis zum letzten Drücker aufschieben und dann ganz, 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 ganz schnell vielleicht noch ein bisschen was versuchen, in den Kopf zu prügeln. Was kannst du denn dazu sagen? Erstens so, warum machen wir das überhaupt? Weil es ja so irgendwie kontraproduktiv ist, weiß man ja auch. Und wie kann man das so ein bisschen umgehen oder vermeiden?
Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir aufschieben. Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet und menschlich. Ich habe einen ehemaligen Kommilitonen, der hat fast nie aufgeschoben. Das fand ich total merkwürdig, konnte ich gar nichts mit anfangen, weil ich das auch sehr gut kenne von mir. Also ich glaube, die Mehrheit schiebt tatsächlich regelmäßig auf. Und ich glaube, das Wichtige ist, sich erstmal klar zu werden, warum schiebe ich auf, weil es tatsächlich unterschiedliche Gründe gibt. Das kann angstbedingt sein, also gerade wenn es ums Thema Prüfungsvorbereitung geht, dass dann einfach schon quasi antizipiert wird, oh mein Gott, die Prüfung wird ganz furchtbar werden, weil die letzte Prüfung furchtbar war oder, keine Ahnung, ich mich nicht gut vorbereitet fühle. Und dann ist es ganz menschlich zu sagen, oh, da macht mir was Angst und dann gucke ich da lieber nicht hin, da vermeide ich. Ne? Es kann aber auch sein, dass mich was gar nicht interessiert. Ich hätte bei dir, Franziska, den Verdacht. Dass das Thema Finanzen langweilig ist.
Ja, genau.
Es kann aber auch andere Gründe geben. Und ich glaube, das Erste ist so ein bisschen, ja, eine kleine Analyse bei sich selbst zu machen. Okay, was sind eigentlich meine Hindernisse, meine Hürden? Warum schiebe ich gerade auf? Es kann auch sein, dass ich mich einfach komplett überfordert fühle und nicht weiß, wie ich anfangen soll. Mhm. Und sobald ich weiß, was mich hemmt, kann ich das wiederum angehen und sagen, okay, es ist Langeweile und dann kann ich vielleicht mich trotzdem motivieren, weil ich weiß, ich brauche meine Note, um dann mein Traumstudienfach zu wählen. Oder wenn es Ängste sind, dann kann ich genauer hinschauen, wie ich mit diesen Ängsten umgehe. Wir hatten es vorhin von hilfreichen Sätzen. Das finde ich immer total gut, dass man sich nicht immer alles glaubt, was man denkt. Also diese ganzen negativen Gedanken, die haben eine unheimliche Macht einnehmen. Und natürlich kann man dem auch was entgegensetzen. Und wenn es um Überforderung geht, dann ist es natürlich gut zu gucken, wie kriege ich denn das Wissen, was ich bisher noch nicht habe. Also der Klassiker, den ich immer wieder bei Ratsuchenden erlebe, wir haben ja bei den Studierenden viele sehr schlaue Menschen, die sind vielleicht durch die Schule gekommen, durchs Abi mit wenig Lernen und dann landen sie im Studium und merken, oh, jetzt muss ich mehr lernen. Wie mache ich denn das eigentlich? Mhm. Es kann auch sein, dass es im Abi schon losgeht, dass ich bis zum Abi ganz gut durchgekommen bin, ohne groß lernen zu müssen. Und dann ist es halt im Abi doch mehr. Und dann weiß ich aber gar nicht, wie ich anfange. Und dann hilft es, sich Strategien anzuschauen. Was sind klassische Lernstrategien? Sowas wie, dass ich mein großes Thema in mehrere kleine Themen unterteile oder auch mir einen Lernplan mache und weiß, was ich an welchem Tag mache. Mhm. Dann wird der Berg, der einem riesig erscheint, kleiner und man kann dann einen Happen nach dem anderen abarbeiten. Mhm.
Und dazu würde man auch was bei MIAT-JGU finden, oder? Zum Thema Lernstrategien?
Ja, wir haben bei MIAT-JGU 3 Kapitel, die auf jeden Fall gut passen. Ein Kapitel, das wirklich Aufschieben, Besiegen heißt. Das ist so der Klassiker. Aber auch das Kapitel Prüfungsstress meistern kann da nützlich sein und gut organisiert.
Mhm. Super. Was ich mich ja gerade frage, kann Aufschieben mal was Gutes sein oder ist das eigentlich immer was Schlechtes?
Also manche Probleme lösen sich von selbst. Ich habe das manchmal bei E-Mails. Wenn eine E-Mail lang genug liegen bleibt, dann ist sie vielleicht nicht mehr relevant. Mhm. Es ist so ein bisschen die Frage, was schiebe ich auf? Ne? Also wenn irgendwas von außen an mich herangetragen wird und vielleicht auch mit einer gewissen Dringlichkeit, dann kann es manchmal hilfreich sein, es trotzdem ein, zwei Tage liegen zu lassen und dann können sich Themen auch auflösen. Aufschieben kann sinnvoll sein, wenn ich einfach gerade keine Energie mehr habe. Mm. Aber dann empfehle ich halt, mach was Gutes stattdessen, dir Energie gibt. Also aufschieben, während ich irgendwie durch Social Media scrolle und mich schlecht fühle, bringt nichts. Aber wenn ich sage, heute ist einfach kein guter Tag zum Lernen und stattdessen treffe ich mich mit FreundInnen, mache ich meinen Sport, gehe meinem Hobby nach und weiß, dass ich dann morgen wieder mehr Energie habe, dann ist es sinnvoll. Hm.
Mhm. Oder den ganzen Tag nichts zu machen und sich aber dann den ganzen Tag fertig zu machen, genau, dafür, dass man nichts gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Da war ich früher auch richtig gut drin. Mhm. Also dann irgendwo sich den ganzen Tag so selbst zu geißeln. Warum hast du denn heute nichts geschafft? Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache auf jeden Fall. Mhm. Was mich gerade sehr freut, und ich glaube, das freut auch viele, die das hören, ist, dass die Uni sich um dieses Thema psychische Gesundheit und auch wie komme ich psychisch gesund durchs Studium wirklich kümmert, indem es so eine Beratungsstelle gibt, indem es Angebote wie MIAT-JGU gibt. Das ist doch eigentlich echt eine gute Botschaft, oder?
Ja, und in der Schule gibt's das ja nicht. Nee. Also zumindest nach meinem Wissensstand in der Form nicht. Und das ist ja total cool, dass es das gibt.
Ja, finde ich auch. Und was man nicht vergessen darf, in den Fächern gibt's ja auch viele Unterstützungsangebote. Mhm. Die beziehen sich jetzt nicht explizit auf die psychische Gesundheit, aber beispielsweise gibt's ja eine campusweite Schreibwerkstatt hier an der JGU, wo man sich Tipps und Tricks holen kann, wie man eine Arbeit schreibt, ne? Und auch das ist ja total wertvoll.
Mhm. Absolut. Oder uns, die zentrale Studienberatung, die, wenn es um Studienplanung geht oder habe vielleicht Zweifel im Studium, da irgendwie Gespräche zu suchen. Also ich finde auch das Beratungsnetzwerk, wir haben ja auch schon mit Patrick gesprochen von der Servicestelle Barrierefreies Studieren. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen dieses Beratungsnetzwerk an den Universitäten und wir sind da, glaube ich, auch kein Einzelfall an der Uni Mainz. Das wird an den anderen Universitäten sehr, sehr ähnlich sein. Das funktioniert schon ganz gut und da ist man sehr, sehr gut aufgehoben. Also man wird hier nicht alleingelassen, wenn irgendwas im Studium nicht so läuft, wie es laufen soll. Und was ich auch nochmal wichtig fand, was so ein bisschen rüberkam, fand ich auch, ist, dass es auch nicht der Normalfall ist, dass alles reibungslos läuft und dass man hier so durchs Studium durchrutscht, ohne dass es jemals schwierig wird, sondern dass eher der Normalfall ist, dass es eben auch mal zu Problemen, zu Krisen, zu Schwierigkeiten kommen kann.
Ja, genau. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also es ist irgendwie utopisch zu denken, dass man keine Probleme im Leben hat, ne? Und jeder kennt das. Und es geht darum, dann sich die entsprechende Hilfe zu holen.
Da fällt mir doch eine passende letzte Frage noch ein. Gibt es irgendeinen Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Aus heutiger Perspektive.
Also aufs Studium bezogen habe ich zwei Tipps an mich. Das eine wäre tatsächlich, stress dich nicht so sehr. Ich habe mich da also gerade so in den ersten Semestern furchtbar gestresst, weil das auch für mich alles irgendwie neu war und ungewohnt und Dann habe ich in diesen großen Vorlesungssälen gesessen und der Professor hat vor sich hin erzählt und ich so, oh nein, ich komme nicht hinterher und wie soll ich das alles schaffen? Also stress dich nicht, du wirst reinkommen in das Thema, das auf jeden Fall. Und der zweite Punkt, und ich weiß, das ist tatsächlich unsexy, aber leider wahr, bemühe dich darum, regelmäßig zu lernen. Ich habe auch in den ersten Semestern wirklich viel aufgeschoben und dann auf den letzten Drücker gelernt. Und das ist irgendwie gut gegangen, aber das hat mir mental nicht gut getan. Und ab da, wo ich wirklich verstanden habe, okay, ich muss jetzt irgendwie mir Strategien aneignen, da wurde es deutlich besser und dann hatte ich auch mehr Spaß am Studium.
Schön, vielen Dank. Danke, danke auch dafür, dass du heute da warst, dass du uns davon erzählt hast, was die psychotherapeutische Beratungsstelle macht. Ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, das ist für alle ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann werden wir euch ganz viele Sachen in den Shownotes verlinken. Und me@jgu auch, das haben wir ja schon versprochen. Und natürlich auch verlinken, wie man sich an euch wenden kann.
Ganz lieben Dank auch von mir, Maria. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Gerne wieder.
Ja, ebenso. Sehr, sehr gerne. Dann habt alle eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.